Oft denkt man ja irgendwie, okay, ich mache Weltwärts und ich stelle mich jetzt auf einfache Lebensverhältnisse oder sowas ein. Und ich bin aber halt aus so einem 3000-Einwohner-Dorf in Deutschland in diese Millionen-Metropole gegangen.
Ich war irgendwann nach 2-3 Monaten offizielle Fotografin.
Und das war dann irgendwie auch, ja, cool zu sehen, dass das so funktioniert. Also hatte ich wirklich so ein Gefühl, ich bin jetzt auch...
Erfolgsgefühl.
Da war ich auch so ein bisschen stolz. So, aha, es hat sich gelohnt.
Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsame Frage, aber wie schmeckt denn Alpaka-Fleisch?
Hier sind Jule,
Hanna,
Matthias
und Laura. Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir...
Die Weltwärts-WG!
Hallo, hier sind wieder eure ehemaligen Weltwärts-Freiwilligen. Weltwärts gehen bedeutet ja konkret, ein Projekt im Ausland zu unterstützen. Die Tätigkeitsfelder sind da sehr breit und reichen von Umwelt- und Klimaprojekten über die Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen bis zu Medien oder Handwerk. Wenn ihr euch für konkrete Projekte interessiert, könnt ihr gerne mal online auf weltwärts.de auf der Weltwärtsbörse nachschauen. Für welche Projekte wir gearbeitet haben, darüber wollen wir heute sprechen. Hanna, du warst in Peru in Cusco, wo fast 500.000 Menschen leben. Dort hast du für eine NGO gearbeitet. Was hat die NGO gemacht?
Ja, richtig. das ist ganz spannend. Das ist nämlich eine NGO, die heißt Centro Bartolomeo de las Casas, die zu dem Zeitpunkt fast 50 Jahre alt war. Das heißt, sie hat 50 Jahre in Peru Bestand gehabt, was schon mal was ganz Besonderes ist, weil dort natürlich in dieser Zeit auch sehr viele politische und sozioökonomische Unruhen stattfanden. Und das heißt, die hat viel erlebt und viel helfen können und unterstützen können. Und deren Fokus liegt eigentlich allgemein auf allem, was mit nachhaltiger Entwicklung zu tun hat, was auch ein Grund war, weshalb ich diese NGO ausgewählt habe. Auch politische Bildung, also ein bisschen von allem.
Was war so das Projekt oder so eine Arbeit, die dir am meisten dort gefallen hat oder die dir noch in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also bei mir war das so, am Anfang, als ich angekommen bin, war das ein bisschen schwierig tatsächlich, weil wir die erste Gruppe waren, die nach Corona wieder ausgereist ist. Mhm. Das heißt, die Arbeit war am Anfang virtuell, was natürlich, wenn man neu in eine NGO kommt, vor allem auch in eine so große NGO, also mit um die 60 Mitarbeiter, und das heißt, es ist natürlich ein bisschen schwierig reinzukommen, wenn man das noch nicht so gut kennt und wenn auch nicht so viel Zeit da ist, damit einem das wirklich jemand detailliert erklärt. Aber nachdem ich dann doch ein bisschen reingekommen bin, nach ein paar Monaten, konnte ich viele verschiedene Dinge tun. Ich habe bei einem Studienantrag ausgeholfen zum Beispiel. Aber was eigentlich am allerspannendsten war, waren meine zwei Besuche in indigene Kommunen. Also ich habe zwar verschiedene Reisen auch in eine Kommune sehr nah an Cusco miterlebt, aber vor allem die anderen zwei, die ein bisschen weiter weg waren. Eins war eine Kommune, die hieß Soncococha. Die liegt auf über 4000 Metern Höhe. Da bin ich auf eine Arbeitsreise mitgekommen, bei der es eben um so eine Streitschlichtung ging. Also da waren auch Anwälte dabei, die aber auch Quechua sprachen zum Beispiel und haben halt bei den Meetings der Kommune ausgeholfen, um rechtliche Beratung zu leisten, um eben diese Streitereien zu schlichten, bei denen es hauptsächlich eigentlich um Probleme, man könnte sagen Landrecht, aber nicht Landrecht gegenüber jetzt sagen wir mal großen Firmen zum Beispiel, sondern eher zwischen den Familien tatsächlich. Also dass eine Familie das Land genutzt hat von einer anderen Familie zum Beispiel oder die Tiere einer Familie das Land der Tiere anderer Familien genutzt hat.
Also und Grundstücksstreitigkeiten.
Also genau, also. Grundstücksstreitigkeiten, genau. Da ging es darum und das war auf jeden Fall sehr interessant, weil das Leben auf dieser, also da oben in dieser Kommune noch wirklich sehr, sehr, sehr rudimentär war. Also zum Beispiel gab es überhaupt gar keinen Empfang und gar kein Internet. Das heißt, es wurde über Radio kommuniziert. Da sind die Menschen für diese Gemeindemeetings, sind die angereist, teilweise halt mit Pferd über Kilometer, weil alle Familien dort oben so weit entfernt voneinander wohnten. Und das war dann auch wirklich nur ein Haus für das Meeting, was aber auch die Schule war. Das heißt, all die Kinder aus der Kommune mussten auch so weit anreisen für die Schule und haben deswegen auch in diesem einen Schulraum übernachtet, jede Nacht, um dort die Woche über zu bleiben. Und auch die Lehrerin hat dort übernachtet und ist dann am Ende dieser Woche immer fürs Wochenende in das nächstgelegene Dorf, was dann tatsächlich eher noch ein Dorf war, gegangen. Wenn sie Glück hatte, konnte sie ein Auto finden. Wenn nicht, musste sie 6 Stunden wandern, um dahin zurückzukommen. Also auf jeden Fall eine ganz andere Realität. Das Essen war da auch sehr einfach. Also hauptsächlich gab es Reis und Alpaka-Fleisch.
Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsame Frage, aber wie schmeckt denn Alpaka-Fleisch?
Ja, gute Frage.
10 von 10.
Kommt aber auch voll drauf an, wie das zubereitet wird tatsächlich. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist, Laura, aber ich finde, es kommt drauf an, wie es zubereitet wird. Ich habe es jetzt auch nicht so oft gegessen, weil ich ja versucht habe, weniger Fleisch zu essen. Aber ich habe es trotzdem auch ein paar Mal gegessen. Und es kann tatsächlich wirklich super lecker sein, wenn es gut zubereitet wird. Aber deswegen ist es auch eine ganz andere Frage, wie schmeckt Alpaka-Fleisch in den Kommunen?
Okay.
Und in den Kommunen, auf über 4000 Metern, ist es sehr zäh. Okay. Also es wird zwar richtig gut, also meiner Erfahrung nach richtig gut gewürzt trotzdem und auch auf sehr natürliche Weise. Es schmeckt sehr natürlich tatsächlich. Also man merkt, ich finde, man merkt raus, dass es komplett ohne Dünger, ohne irgendwelche Antibiotika oder so. Das ist wirklich komplett natürliches Fleisch und man merkt das, aber schon ziemlich zäh. Also man muss schon mehr kauen. Aber jetzt, wenn man das woanders isst, dann ist es nochmal was ganz anderes. Aber in den Kommunen wird es halt so sehr, sehr einfach zubereitet. Okay. Wie beim Feuer normalerweise.
Ich habe das in einem Restaurant gegessen. Also ich war im Tiefland von Bolivien, da gibt es keine Alpakas und Lamas und so weiter. Heißt, als ich in La Paz halt auch in den Anden war, habe ich das da gegessen, aber es war halt in einem Restaurant, in einem relativ fancy Restaurant, dann ist es was ganz anderes.
Ja.
Aber ich fand's, ich weiß nicht, es gibt kein Fleisch, womit man das so richtig vergleichen kann, was man sonst so in Deutschland kennt.
Mhm. Das hat so einen einzigartigen Geschmack irgendwie.
Ja, schon irgendwie. Aber es war gut.
Okay.
War toll.
Aber auch richtig Respekt für die Lehrerin, dass man irgendwie so sieht, dass sie ihren Job irgendwie so begeistert ausübt. Das heißt, wenn sie die Wahl hätte, wahrscheinlich nicht die 6 Stunden laufen zu müssen, dann würde sie es auch nicht machen. Aber
ja, wahrscheinlich.
Finde ich, zeigt zumindest, dass sie echt für ihre Schüler einsteht und auch wirklich versucht, denen die bestmöglichste Bildung
zu
bieten.
Ja, auf jeden Fall. Also es zeigt, dass es wenigstens auch Personen gibt in der Gegend, die halt trotzdem das auch wirklich, also diese Verantwortung auf sich nehmen.
Ja, weil das auf jeden Fall.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, also dann die ganze Woche einfach dort zu verbringen und da ist halt wirklich nichts. Also da wird dann eben halt von den Leuten aus der Kommune gekocht, für die Lehrerin, für die Schüler, aber da ist sonst nichts außer wunderschöne, unglaubliche Landschaften, was auch sehr viel wert ist natürlich. Aber sonst, ja, gibt es ja nicht mal Empfang. Das heißt, es ist schon, ja, schon was ganz anderes.
Wie funktioniert das über Radio kommunizieren? Also wie haben die das gemacht? Gibt es einen Sender? Gibt es irgendwie?
Ja, die haben ihren eigenen Sender, aber so ganz genau weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass sie einen eigenen Sender haben und über diesen Sender wurde dann halt informiert über das Gemeindemeeting. Und so sind dann tatsächlich auch die Leute angereist dann, weil sie bei Radio erfahren haben, dass sie kommen sollten.
Das heißt, wenn man
weil die haben, glaube ich, halt einmal im Monat Meeting, aber das ist nicht unbedingt immer an einem festen Datum. Das heißt, es wird trotzdem über Radio dann kommuniziert, ja.
Also wenn man das verpasst, hat man irgendwie Pech gehabt, oder?
Theoretisch ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht immer mal wieder erwähnt wird. Oder natürlich gibt es auch einige, die sich ja schon bewegen. Also, und was da auch ganz besonders ist, ist die Ruhe. Die Stille. Also wenn da niemand spricht, ist es einfach wirklich komplett still. Wenn, dann hört man halt vielleicht ein Tier, aber sonst hört man nichts und das hat man hier in Deutschland nicht so oft. Ja. Diese Stille, und das ist total schön.
Das ist echt selten, das stimmt.
Wie war denn sonst so ein Arbeitsalltag, wenn du jetzt nicht in der Kommune warst? Also was hast du? Hast du am Laptop gesessen? Warst du unterwegs, Menschen besuchen oder?
Ja, Alltag ist ja schon ein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, bei euch war im Freiwilligendienst, aber Alltag, genau. Also eine richtige, richtige Routine. Komplett fest gab es bei mir auch bis zum Schluss eigentlich nicht. Aber so ungefähr war ich eher im Büro. Also als ich nicht virtuell gearbeitet habe, war ich eher im Büro und eher am Laptop und hatte Aufgaben am Laptop. Aber es fanden natürlich auch immer mal wieder Meetings statt. Ich habe natürlich auch mit ein paar anderen dann später zusammengearbeitet. Das heißt, dann hat man immer mal wieder auch zusammen am Laptop gesessen oder an einem Blatt Papier oder an einem Poster oder was auch immer da dann gerade gemacht wurde. Und wie gesagt, ich hatte auch ein paar mehr Ausreisen, eine Kommune, die aber sehr nah dran war, in Cusco, also nur so 45 Minuten entfernt. Aber das hatte ich auch ein paar Mal, dass wir da rausgefahren sind. Natürlich gab es auch immer mal wieder, weil das Teil der Bildungsarbeit war, Workshops, wo dann viele verschiedene Leute teilgenommen haben. An einem Workshop habe ich auch tatsächlich teilgenommen, sonst habe ich normalerweise ausgeholfen ein bisschen oder Notizen gemacht. Aber eher Teil des Arbeitsalltags war im Büro. Deswegen waren aber auch die Ausreisen vor allem die Highlights.
Und wie kamst du zu deinen Aufgaben? Also hast du dir das irgendwie selbst überlegt und dann vorgeschlagen? Oder hast du so eine Person, die dir immer so einen Plan gegeben hat, mach das und das? Oder
ja, also ich hatte theoretisch eine Person, die für mich zuständig war und mir Aufgaben gegeben hat. Aber die war auch nicht so wirklich, hatte nicht so viel Zeit. Hatte nicht so viel Zeit für mich. Das heißt, ich habe teilweise auch Ideen gehabt und teilweise haben mir dann später auch Mitarbeiter Aufgaben gegeben. Also die nicht wirklich für mich zuständig waren, aber bei denen ich halt aushelfen konnte. Das heißt, auch da war eigentlich eine gute Balance, aber ich hätte mir vorstellen können, noch ein bisschen herausforderndere Aufgaben zu haben. Und nach diesen Aufgaben habe ich eigentlich am Anfang auch immer wieder gefragt, aber da konnten mir die nicht gegeben werden, weil das halt eher virtuell war, weil ich noch nicht so viel wusste, weil nicht wirklich viel Energie und Zeit für mich da war. Und später, als ich die hätte bewältigen können, da hatte ich dann aber ganz viele andere Aufgaben. Da war viel mehr Leben im Büro. Das heißt, dann habe ich die nicht so wirklich weder erfragt noch bekommen. Das heißt, an sich war ich eigentlich immer froh mit meinen Aufgaben trotzdem und ich würde auch sagen, ich habe viel gelernt und dadurch war das auch alles ein bisschen entspannter, aber es war nie so, dass ich nichts zu tun hatte. Das fand ich eigentlich auch gut, weil ich jemand bin, ich glaube, dann wäre ich auch untergegangen. Aber natürlich habe ich mir gedacht, hätten es auch schon herausforderndere Aufgaben sein können.
Ja, aber klingt auf jeden Fall, als hättest du echt in einer interessanten NGO gearbeitet.
Aber das auf jeden Fall. Also von der NGO her generell war das ein sehr guter Einsatzplatz.
Jule, du warst für ein halbes Jahr in der drittgrößten Stadt Indiens. Bangalore liegt im Süden Indiens und hat etwa 11 Millionen Einwohner. Dort hast du in einer Bildungseinrichtung für benachteiligte Familien und deren Kinder gearbeitet. Erzähl mal.
Ja, also ich war in Bangalore oder offiziell heißt das inzwischen Bengaluru. Also ist der offizielle Name, so wie man auch Mumbai und nicht mehr Bombay quasi sagt. Aber Bangalore ist immer noch geläufig, also auch im Land sagen das viele. Und ja, ich war bei der Dream School Foundation und die setzen sich quasi ein für das Recht auf Bildung für Kinder aus Familien, die finanziell eben nicht so viel haben und sich quasi die Bildung oft nicht leisten können. Und dann gibt es da verschiedene Förderprogramme, um Schüler so ab der 8. Klasse für einen Schulabschluss und dann im Studium und auch später, um einen Beruf zu finden, unterstützen, ideell und finanziell. Und dann gibt es noch ein paar Women Empowerment Programme, also dass einfach geschaut wird, dass benachteiligte Menschen aus Bangalore und inzwischen auch aus dem ländlichen Gebiet drumherum da Zugang zu Bildung bekommen, Life Skills lernen und so ja einen Weg zur Selbstständigkeit finden. Und ich habe mich auch oft ein bisschen lost gefühlt, vielleicht wie du meintest, dass man auch erstmal Aufgaben bekommt, wo man sich denkt, was mache ich jetzt? Das ist ja, also ich kann eigentlich irgendwie schon mehr. Also ich habe am Anfang irgendwie so ein Mathe-Quiz erstellt und musste dann nur so Copy-Paste aus einem Schulbuch reintreiben, wo ich dachte, dafür bin ich jetzt nach Indien gekommen. Okay, weiß ich nicht. Bisschen langweilig, aber ja, im Prinzip habe ich dann auch irgendwann verstanden, okay, ich nehme halt den KollegInnen so ein bisschen die einfachen Aufgaben ab, damit die halt irgendwie viel qualifizierter sind, weil sie studiert haben, dass sie dann halt die wichtigen Aufgaben machen. Und dann hat sich das mit den Aufgaben halt immer so nach und nach ergeben, was darf ich machen, weil die mussten mich halt auch erstmal kennenlernen am Anfang. Es würde ja auch, irgendeine fremde Person kommt da und will mitarbeiten. Und ich hatte dann so ein Gespräch mit meiner Chefin und dann hat sie so ein bisschen gefragt, was meine Interessen sind, was ich so kann. Und dann hat sich das da so raus ergeben, dass ich zum Beispiel, weil ich fotografiere, dann öfter mal irgendwelche Fotos gemacht habe, so ein bisschen Pressearbeit. Und ja, dann, ich habe auch einen Sprachkurs gemacht, um die Regionalsprache zu lernen. Und es hieß eigentlich, es ist nicht so notwendig, aber ich wollte es halt machen, weil ich mich für Sprachen interessiere. Und das haben sie auch mitbekommen und fanden sie auch toll, dass sie die Sprache lernen. Und ja, dann war irgendwann so ein Tag, da ging es drum, also da wurden die neuen SchülerInnen, die sich für ein Stipendium beworben haben in dieser NGO, die wurden da eingeladen so zum Assessment Center und halt Vorstellungsgespräch irgendwie so. Und es waren aber irgendwie ein paar von meinen KollegInnen nicht da an dem Tag. Alle um mich rum sind mega gestresst und ich sitze hier so und weiß halt auch gar nicht, was ich tun soll, so, weil ich habe halt nichts zu tun gehabt an dem Tag. Und dann meinte ein Kollege irgendwann so, okay, Jule, du setzt dich jetzt an den Empfang da vorne, weil also die Sekretärin oder ich weiß nicht, wie man das nennt, die war halt nicht da an dem Tag und dann saß ich da so am Empfang. Sollte dann halt alle so begrüßen und an sich auch nicht viel machen, aber halt einfach dafür sorgen, dass die Leute wissen, in welchen Raum sie gehen, um zu warten. Und da hat sich das dann tatsächlich auch ein bisschen ausgezahlt, dass ich diesen Sprachkurs gemacht habe. Also ich konnte halt auch eigentlich so ein bisschen Smalltalk höchstens. Aber dann kam irgendwann so eine Familie und die konnten halt kein Englisch, sondern nur die Regionalsprache, die heißt Kanada, wie das Land, aber mit 2 N. Und dann haben die halt auf Kanada mit mir gesprochen. Habe ich erstmal so, ich glaube, ein bisschen lost ausgeschaut. Dann haben sie noch mal ein bisschen langsamer gesagt. Und dann konnte ich mit so ein paar Schlagworten aber schon auch erahnen, was sie mir sagen wollten und auch so sehr einfach antworten. Aber sie haben mich verstanden, was ich von ihnen will. Sind dann auch in den richtigen Raum gegangen und so. Und das war dann irgendwie auch, ja, cool zu sehen, dass es so funktioniert. Also hatte ich wirklich so ein Gefühl, ich bin jetzt auch
Erfolgsgefühl.
Genau, da war ich auch so ein bisschen stolz. So, aha, es hat sich gelohnt. Und ich bin hier jetzt irgendwie angekommen und muss nicht auf Englisch, was ja irgendwie auch so die Kolonialsprache ist mit dem Sprechen, sondern ich kann hier auf der Regionalsprache, es funktioniert irgendwie, so ein bisschen cool. Oder später kam irgendwann ein Student, der halt gewartet hat und wollte was trinken. Und es gibt so verschiedene Handzeichen irgendwie, die was bedeuten. Und wenn man zum Beispiel so den Daumen vor den Mund nimmt, dann heißt es, ich möchte was trinken. Und er hat das halt so gemacht und ich war so, ha, du willst was trinken. und ja, also da war ich so ein bisschen auf mich stolz, als ich es halt gecheckt habe und so das Gefühl hatte, okay, ich habe zumindest irgendwas von dieser unfassbar vielfältigen Kultur verstanden. Mhm. Und den SchülerInnen hat es halt natürlich auch geholfen, wenn ich verstehe, was sie von mir wollen. Also auch, dass sie zu mir kommen können, obwohl ich halt eine Ausländerin bin und ja, sie bekommen, was sie wollen. Und aber sonst waren die Aufgaben halt auch ziemlich vielfältig und ich habe viel oder hauptsächlich eigentlich so die Englischlehrerin begleitet und die Lehrerin hat auch im Women Empowerment viel gemacht und da durfte ich dann eben testen, was kann ich überhaupt und was nicht. Ja.
Das ist jetzt mehr eine persönliche Frage und du musst doch nicht antworten, wenn du nicht darauf antworten möchtest. Aber weil du meintest, dass sich deine NGO mehr für benachteiligte Gruppen halt eingesetzt hat, gab es da auch so Schicksale, vielleicht so Einzelschicksale oder Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also im Women Empowerment in einer Session gab es so eine Situation, da ging es um Finanzen. Da kam eine Expertin und hat denen so Tipps gegeben, wie man ein Konto überhaupt anlegt, wie man so mit Geld umgeht irgendwie. Und da gab es dann so eine Übung, da wurden so Fragen gestellt, wer von euch hatte so ein Bankkonto und haben sich halt, es waren vielleicht so 12 Frauen, haben sich irgendwie noch so 8 gemeldet. Und dann war die Frage, ja, und wer hat da irgendwie so umgerechnet vielleicht so 100 Euro drauf? Und da haben sich 2 Leute gemeldet. Und so, ich kriege jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, 250 Euro Kindergeld oder so. Es hat sich einfach super komisch angefühlt, wo man sich dachte, okay, wir sind jetzt zwar in einem Raum, aber ich habe irgendwie, also halt krasse Privilegien und eine ganz andere Lebensrealität auch. Ich kann halt jederzeit auch wieder nach Deutschland gehen und ganz anders leben. Ich habe auch einfach andere Möglichkeiten so. Ja, und von den Women Empowerment in dem Programm, die Frauen, also ich habe mich total gut mit denen verstanden. Und da gab es dann halt auch mal so Situationen, wo die so meinten, ja, sie kommen mal nach Deutschland und so. Und man weiß aber halt, okay, es werden sie sich niemals leisten können. So. Also das sind einfach so Momente, die, ja, die geben einem so ein bisschen zu denken, weil man halt einfach sieht, dass es ja eine krasse Ungleichheit so gibt.
Was mich interessiert, du hast eben von der Sprache mit Händen irgendwie geredet. Ist das ein Teil der Sprache? Ist das so Zeichensprache, so wie wir auch einen Daumen hoch benutzen? Oder
ja, also wie funktioniert das? Es ist keine vollständig eigene Sprache, es ist einfach so eine Gestik, wie wir ja auch super oder keine Ahnung, wenn man sich winkt oder so. Und es gibt vielleicht, also ich weiß es nicht, es sind halt einfach Gesten, die sind zusätzlich so gesprochen in Sprache. Also es gibt irgendwie noch, wenn man den kleinen Finger abspreizt, heißt das, man muss aufs Klo oder so. Und man sollte das ist so ein bisschen peinlich wohl, wenn man es macht oder so. Und ich habe in Deutschland halt oft so getrunken, irgendwie, wenn ich so ein Glas hatte, dann den Finger noch abgespreizt, aber habe ich mir dann halt auch recht schnell abgefüllt.
Aber weil du auch meintest, dass du ein bisschen was von der Sprache Kanada gelernt hast, mich würde vorher interessieren, hast du irgendwie so ein Lieblingswort oder so, das du uns vielleicht beibringen kannst? Weil es ist ja auch so eine Sprache, die man jetzt irgendwie...
Ja, also auch das Erste, was ich gelernt habe, ist Uta Aita. Und das heißt, hast du gegessen? Und okay, wenn du irgendwo hinkommst, dann wirst du halt immer erst gefragt, hast du gegessen? Mhm. So aus Sorge, hast du gut gegessen? Mhm. Und nicht, wie geht's dir oder so, sondern erstmal Uta Aita. und dann sagst du Uta Aita und dann ist die Sache wieder gut. Ja, und wenn du zu viel gegessen hast, dann kannst du sagen, Hotte Tumtu, mein Bauch ist voll. Das habe ich auch oft gesagt.
Cool.
Ja, sehr cool.
Matthias, du warst in Benga, einem kleinen Ort in Malawi, etwa 140 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Dort hast du ein Projekt unterstützt, das ältere Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Wie habt ihr da konkret unterstützt? Was hast du genau gemacht?
Genau, ja, ich war, wie du schon gesagt hast, in Benga. Das war eine katholische Pfarrei, die von MCSBA, der Missionary Community of St. Paul der Apostel, gegründet wurde. Die wurde, glaube ich, vor ca. 20 Jahren von ein paar spanischen Priestern, die ursprünglich in der Turkana in Kenia gestartet haben, begonnen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, immer in die abgelegensten Regionen der Welt zu gehen und dort halt Projekte zu starten, mit welchen sie die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen halt voranbringen können. Zum Beispiel, wo ich in Benga war, sie hatten Projekte mit einer Grundschule, dann hat sie aber auch Landwirtschaftsprojekte, Aufforstungsprojekte, weil Malawi auch ein großes Problem mit Brandrodung hat, so da halt um den Umweltschutz vor Ort auch noch zu stärken. Ich habe in einem Altenpflegeprojekt gearbeitet. Ihr könnt euch vorstellen, vorstellen, die Pfarrei hatte ungefähr eine Fläche von 500 Quadratkilometern größer als das Saarland, also eine riesige Fläche mit, glaube ich, ca. 120.000 Menschen. Und da haben sie so 300 bis 400 Agogos, wie man in der Landessprache Chichewa in Malawi sagt, ausgewählt, also alte Menschen, die irgendwie Unterstützung vom Projekt gebraucht haben. Da sind wir zusammen dann immer mit so einem Jeep rumgefahren und haben den immer einmal pro Monat für 11 Tage jeder Person so eine Ration von Lebensmitteln und so Dingen des täglichen Bedarfs halt vorbeigebracht, also zum Beispiel Seife, von den Lebensmitteln eher so Maismehl, weil das für, wie soll man sagen, das Grundnahrungsmittel von Malawi hergenommen wurde in Sima, was einfach so ein Maisbrei ist, aber auch in verschiedenen Variationen in anderen afrikanischen Ländern existiert. Und eine andere Aufgabe, die mich auch sehr interessiert hat zu der Zeit, war die sogenannten Assessments, wenn man irgendwie neue Mitglieder für das Projekt suchen musste. Da sind wir immer in verschiedene Regionen der Berge von Malawi gefahren und haben geschaut, welche, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber welche Agogos vor Ort halt förderwürdig sind, weil es halt, muss sagen, Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Also es gibt wenige Menschen, die wirklich einen vergleichbaren Lebensstandard, wie wir jetzt in Deutschland leider haben. Aber dann gab es halt auch Agogos, die irgendwie eine Unterstützung von ihrer Familie halt hatten, wo wir dann sagen konnten, okay, die brauchen es jetzt vielleicht nicht so sehr wie jemand, der halt komplett alleine lebt. Und einmal kann ich mich erinnern, das passt ein bisschen zu einer anderen Folge, die wir mal aufgenommen haben mit Abenteuern. Hat auch mit Regen zu tun, wo wir bei einem Dorf waren, wo dann auch auf einmal der Regen oder das Regen angefangen hat und auch ein ziemlich heftiges Gewitter gekommen ist. Das waren, ich glaube, so eine Fläche irgendwie mit 5 verschiedenen Dörfern, die halt immer so circa 10 bis 15 Minuten halt auseinander waren. Und dann hat uns praktisch ein Chief in einem Dorf, der halt praktisch sowas wie der Bürgermeister von dem Dorf war, ein Motorrad zur Verfügung gestellt, wo er dann meinte, okay, da setzt du dich jetzt mit deinem Kollegen drauf und dann fahrt ihr immer so von Dorf zu Dorf während dem Regen. Dann habe ich erstmal meine Brille abgesetzt, die in so ein Brillenetui reingetan und dann sind wir losgedüst und ich habe dann ziemliche Grimassen auch gezogen, als ich auf dem Motorrad war, weil der Regen mir ziemlich ins Gesicht gepeitscht hat, aber wie man Jugendstrahl wahrscheinlich sagen würde, der Motorradfahrer war ein ziemlicher Macher, also der hat uns sehr gut da durchgebracht. Und dann haben wir es auch geschafft, dass wir dann auch gut zu den verschiedenen Dörfern gekommen sind und das Assessment auch gut über die Bühne gebracht haben.
Aber hattest du ein bestimmtes Highlight bei deiner Arbeit, woran dich noch gerne zurückerinnerst?
Das Highlight, was ich sehr cool fand, weil es ja im Vergleich zu anderen Projekten relativ klein war, dass ich auch ein enges Verhältnis zu meinen Kollegen aufbauen konnte. Also wir waren so 3 bis 4 Mitarbeiter, 2, die halt immer so beim Ausladen halt geholfen haben von den Lebensmitteln, die wir den alten Menschen gebracht haben, und einen Fahrer. Und wenn man so mehrere Stunden im selben Auto hockt und dann halt zusammen so ein bisschen über alle möglichen Dinge redet, entsteht natürlich auch ein enges Band in der Gruppe. Und ich habe auch mit vielen von meinen Kollegen auch heute noch viel Kontakt. Das war ganz schön, weil dann praktisch mit der Arbeit auch irgendwie Freundschaften so fürs Leben auch entstanden sind.
Wow. Und wie viele Einwohner hatte dein Ort? Weil ich glaube, das wurde am Anfang nicht erwähnt.
Gute Frage, ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht okay. Genau. Ich glaube, dass es ungefähr so um die 1000 waren, aber ich habe viele Menschen gefragt und jeder hat mir irgendwie eine andere Zahl gesagt, also genau, weiß ich es auch nicht.
Ja, das haben wir schon mal bei uns allen eigentlich die ganze Bandbreite, da sieht man auch die Vielfältigkeit von Weltwärts. Bei dir waren es um die 1000, bei mir waren es so ungefähr 500.000, bei dir waren es 11 Millionen.
Ja. Und das war aber auch super cool, weil oft denkt man ja irgendwie, okay, ich mache Weltwärts und ich stelle mich jetzt auf einfache Lebensverhältnisse oder sowas ein. Mhm. Und ich bin aber halt aus so einem 3000 Einwohner Dorf in Deutschland in diese Millionenmetropole gegangen und die halt auch, also es ist eine IT-Metropole, es gibt super moderne Tech-Parks dort, wo halt die IT-Firmen sitzen, es gibt Luxus-Shopping-Malls und es gibt einfach so viele Kontraste in dieser Stadt und auch einfach viel zu erleben und es ist eine super schöne Stadt und das war irgendwie auch so eine schöne Erfahrung irgendwie für mich in dem Freiwilligendienst so zu sehen, okay, ich gehe da hin und kann auch einfach so beeindruckt sein.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein gutes Motiv, sich so weltwärts vorzustellen, weil es ist so ein bisschen ein Jahr der Kontraste. Einerseits Kontraste zwischen Deutschland und dem Land, das man kennenlernt, aber andererseits auch Kontraste innerhalb des Landes, weil die wirklich, ich glaube, das ist in sehr vielen Emerging Countries so, dass halt auch innerhalb des Landes extreme Unterschiede gelten.
Ja.
Und das ist in Peru eigentlich auch ähnlich, weil es gibt durchaus auch einige so krasse Luxusdinge und Gegenden, aber andererseits gibt es natürlich auch sehr einfache Verhältnisse.
Generell in Indien sagt man auch, alles, was es gibt, gibt's halt, oder alles, was man über Indien sagen kann, kann man auch im Gegenteil sagen, weil es so enorm kontrastreich und vielfältig ist. Und da sieht man dann irgendwie auch, man fährt an Slums vorbei oder halt sehr einfachen Hütten und fährt zu irgendeiner sehr, sehr schicken, modernen Mall oder so und denkt sich so, wow, okay, krass unterschiedlich, aber dann dachte ich halt so, okay, in Deutschland haben wir aber vielleicht irgendwie auch eine soziale Ungerechtigkeit, so, also dass man klar diesen globalen Unterschied sieht, aber man halt im Kleinen auch überall irgendwie irgendwas findet, wo man denkt, okay, könnte man vielleicht auch mal ansetzen.
Aber Laura, was hast du denn eigentlich für Erfahrungen in deinem Projekt gemacht?
Also ich habe in einem Kindergarten gearbeitet, das Centro Infantil Nazaret. Da waren Kinder von einem halben Jahr in der Gruppe mit den Kleinsten. Und die Ältesten waren im Kindergarten selber, war das schon die Vorschule, das waren Fünfjährige. Und es gab noch eine Hausaufgabenbetreuung, wo zum Großteil die Kinder von der Schule von gegenüber hingekommen sind. Genau, da habe ich ja bei den Hausaufgaben geholfen. So ein bisschen, wenn die Kinder was nicht verstanden haben, was erklärt. Wenn die Kinder keine Aufgaben aufhatten, das dann da was rausgesucht und so. Und dann sind die nochmal abends, nachmittags, die letzte Stunde bis um 5 Uhr nochmal auf den Spielplatz gegangen. Und dann habe ich da halt aufgepasst auf die Kinder. Ja.
Wie lang waren dann immer so deine Arbeitszeiten? Weil das, also für den Kindergarten geht es ja überraschend lange irgendwie.
Ja, der Kindergarten hat morgens um 7.30 Uhr konnten die Kinder schon da auftauchen. Also die mussten bis um 8 Uhr da sein. Aber ich habe erst um 9 Uhr gearbeitet, weil man gesagt hat, okay, wir machen das wie in Deutschland, du arbeitest 8 Stunden. Heißt, ich war morgens um 9 Uhr da, dann 3 Stunden morgens bei den Kleinen und dann nochmal 5 Stunden nachmittags bei den Großen.
Das ist cool. Und wurden diese Zeiten auch streng eingehalten bei dir?
Nein. Okay. Vor allem, wenn ich mal so einen Tag frei gebraucht habe für irgendwas, dann war es gut möglich, dass ich am Tag davor halt eben morgens schon um 7:30 oder so im Kindergarten war. Und halt auch so Feste und so habe ich immer mitgeholfen vorzubereiten. Oder auch wenn am Wochenende so Feste waren, musste ich halt immer da mit hinkommen. Ich weiß nicht, ich glaube in Peru ist das ähnlich, aber in Bolivien feiert man alles. Also wirklich alles. Man nimmt jeden Feiertag mit, den man irgendwie mitnehmen kann. Ich weiß nicht, am Tag des Baumes, Tag des Wassers, Tag des Buches und so weiter haben wir alles eine eigene kleine Feier gehabt oder ein Programm extra dafür.
Ist ja auch für Kinder toll.
So ja, was, das stimmt. Ja, da gab es dann aber immer was vorzubereiten, was zu tun, dann an einem Samstag dann nochmal ein bisschen mithelfen. Aber es war okay. Also ich hätte wahrscheinlich auch fragen können, ob ich dafür irgendwie frei bekomme an irgendeiner Ecke, aber das war jetzt auch nicht so viel Arbeit, dann am Samstag mal zu kommen. Ich habe dann auch viel Fotos gemacht. Das war so meine Hauptaufgabe. Ich war irgendwann nach 2-3 Monaten offizielle Fotografin.
Ich auch.
Ja, das war ganz entspannter Job eigentlich, weil ich bin halt nur rumgeflitzt und habe die Fotos gemacht. Dann hat sich jemand anderes um die Kinder gekümmert. Das war eigentlich auch immer, ja, ganz gut.
Kannst du generell gut mit Kindern oder wieso bist du in den Kindergarten gegangen?
Eigentlich bin ich nicht so der Kinderfan. Also alle Menschen in meinem Umfeld waren vorher so, oh Gott, du willst ein Jahr mit Kindern arbeiten. Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ich habe immer gesagt, notfalls kann ich das Projekt wechseln. Das ist ja kein Ding. Aber ich fand es im Nachhinein dann doch sehr cool und bin sehr froh, dass ich das Projekt genommen habe. Dann gehen wir jetzt über zu unserer Kategorie, dem Roomie-Tipp. Roomie-Tipp. Was würdet ihr zukünftigen Freiwilligen raten, die sich für ein Projekt entscheiden? Worauf sollte man achten? Worauf habt ihr geachtet?
Ja, ich würde sagen, da kann man sich eigentlich ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen, wenn man irgendwie sagt, ja, okay, das würde mich so interessieren. Zum Beispiel, ich würde gerne mit Kindern arbeiten oder mich interessiert jetzt irgendwie der Bereich Nachhaltigkeit, wie bei dir jetzt besonders, dass man einfach schaut, welches Angebot man halt bei den verschiedenen Partnerorganisationen von Weltwärts findet und dann sagt, ja, okay, dafür entscheide ich mich jetzt und probiere es einfach mal aus. Und selbst wenn nicht alles mal nach Plan läuft, also ich habe schon von so vielen Freiwilligen gehört, dass sie am Ende dann in einem komplett anderen Projekt gelandet sind und dann dadurch auch eine neue Begeisterung oder Interessen irgendwie entdeckt haben. Also macht einfach einen Weltwärts-Freiwilligendienst und in irgendeiner Form hoffentlich werdet ihr ein gutes Projekt finden, was euch auch interessiert und gefällt.
Ja, und oft haben die Entsenderorganisationen ja auch verschiedene Partnerorganisationen und ich glaube, es hilft auch einfach, wenn man da im Bewerbungsauswahlprozess einfach ein bisschen ehrlich ist und so ein bisschen erzählt, was man vielleicht für Vorkenntnisse hat oder was einen interessiert. Und dann wird zumindest meiner Erfahrung nach einem da auch irgendwie geholfen, das so ein bisschen einzuschätzen und dann aber auch so ein bisschen, ja, vertrauen, dass es sich schon alles findet. Und so eine Einsatzstellenbeschreibung klingt irgendwie auch oft so ein bisschen vage. Ich konnte damit nicht viel anfangen, ehrlich gesagt, aber das liegt halt oft daran, dass es vor Ort sich dann viel noch findet und da auch so ein bisschen Spielraum ist, was man dann letztlich macht.
Ja, und also auch dahin hinzuzufügen, es kann ja auch sein, dass sich sogar die eigenen, also es kann sein, dass man ein Interesse hat, mit dem man in die Einsatzstelle geht, wo man denkt, das wird das sein, worauf ich mich fokussiere. Und es kann auch sein, dass dann dieses Interesse auch von der eigenen Seite aus weniger wird. Also ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen passiert, vielleicht aber auch schon in diesem Zusammenspiel mit der NGO hat es dann irgendwie nicht ganz geklappt. Aber ich dachte halt, dass mich am meisten indigenes Recht interessieren würde, weil das ein Thema ist, was mich halt generell interessiert. Aber weil das doch auch sehr Quechua-lastig war. Und ich habe zwar auch ein bisschen Quechua gelernt, aber es ist einfach schwierig, wenn viele Personen, die kommen, die halt diese Beratung brauchen, nur Quechua sprechen, dann kann ich mich natürlich nicht so einbringen. Das heißt, dann hat das irgendwie so ein bisschen den Fokus auf andere Dinge gelegt, wie zum Beispiel Ernährungssicherheit oder nachhaltige Wassergewinnung oder andere Themen, die mich zwar auch vorher schon interessiert hätten, aber eben nicht dieser Fokus war, auf den ich eigentlich den Fokus legen wollte.
Ja.
Das heißt, es kann sich abhängig von Dingen, aber eigentlich auch von einem selbst aus ändern während des Freiwilligendienstes.
Ja, voll. Also ich war davor auch, boah, ich finde da so Gesellschaftswissenschaften voll interessant. Ich möchte da irgendwie was so im Social Science Unterricht machen oder was weiß ich. Und dann habe ich am Ende Programmierunterricht auch damit geholfen, was halt ganz anders ist.
Ach, voll
irgendwie.
Cool.
Also es findet sich dann irgendwie so. Ja. Das ist ja irgendwie auch cool, wenn man so eine neue Interesse vielleicht entdecken kann.
Ja, ich glaube, es ergibt auch Sinn, sich ein Projekt zu suchen, was einem gefällt, aber ja, notfalls kann man immer noch wechseln oder halt auch im Projekt vor Ort mit dem Chef oder dem Betreuer reden, dass man halt einen anderen Aufgabenbereich bekommt, wenn einem das nicht so zusagt, wie es halt bei dir auch war.
Ja.
Ja, ich hätte auch sagen können, ich will lieber eine andere Gruppe, weil es mir da besser gefällt oder so. Deswegen, ja, ich glaube, man muss sich nicht so sehr auf so ein Projekt einfuchsen.
Festfallen,
ja. Ja, genau. Okay. Weil es ist ja, also es ist oft kein Problem, nochmal was an der Arbeitssituation zu ändern.
Ja.
Ja. Ein Tipp vielleicht noch, überlegt euch vorher vielleicht, ob ihr in eine Stadt oder in ein sehr ländliches Gebiet wollt, weil ich glaube, es macht einfach einen enormen Unterschied, was man so erlebt.
Ja, das hat echt einen großen Einfluss.
Und eine letzte Frage habe ich noch an euch. Hattet ihr das Gefühl, ihr wart eine sinnvolle Unterstützung in dem Projekt oder war es einfach nur so ein netter Zusatz? Man hat halt den Freiwilligen da gehabt. Wie war das bei euch?
Boah, ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass man irgendwie bei der Arbeit im Projekt das Gefühl hatte, dass man irgendwie was Weltbewegendes verändert, weil es auch das Konzept von Weltwärts, dass man keine Arbeitsstelle vor Ort praktisch ersetzt und jetzt nicht die Arbeit von einem Local machen kann. Aber gleichzeitig hatte ich auch doch das Gefühl, dass man irgendwie so ein bisschen den Menschen vor Ort irgendwie so die eigene Sichtweise und vielleicht auch so ein bisschen was über seine eigene Kultur und über sein eigenes Leben vermittelt hat und denen dadurch auch einen Einblick gegeben hat, wie wir, wenn man das so sagen kann, die Dinge sehen und sie deswegen auch die Möglichkeit hatten, so ein bisschen was von anderen Ländern zu lernen, mit denen sie normalerweise vielleicht jetzt nicht so direkt in Kontakt kommen würden in ihrer Arbeitswelt.
Ich glaube, ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich habe da klar gemerkt, dass die anderen oder halt die Leute, die da einfach regulär arbeiten, viel mehr können als ich. Deswegen war ich da jetzt echt nicht notwendig und habe keine weltbewegenden Dinge gemacht. War halt so eine nette Ergänzung und glaube aber halt, man kann mal so kleine Aufgaben übernehmen. Die hätten die auch hinbekommen, aber wenn sie sich dann 5 Minuten Zeit schon sparen und die irgendwie anders nutzen können, ist vielleicht auch was gewonnen. So. Also ich glaube, man hatte einfach, ich hatte keine Rolle, die da jetzt irgendwie super wichtig war, aber sie hat irgendwie auch nicht gestört, so. Und ja, ich glaube, es war für alle irgendwie ganz schön, dass man sich so, ja, irgendwie austauschen kann.
Das war bei mir ähnlich wie bei dir. Also, ich habe jetzt nicht so extrem viel Arbeit gehabt und auch nicht so fest, aber ich glaube, man war schon sehr froh, dass man mich da hatte, vor allem so im Kindergarten gibt es immer irgendwas zu basteln und so, dann war es immer ganz gut, dass nicht auch noch die Erzieherin sich um da 20, 25 Kinder kümmern mussten und nebenbei noch jemand, eine von den Erzieherinnen dann da sich in die Ecke setzen muss und bastelt, dann habe ich das öfter mal gemacht oder auch so Hausaufgaben vorbereitet für die Vorschule und sowas, da war das immer schon, ich glaube, man war froh, dass man mich hatte, aber ich denke mal, das funktioniert auch so, wenn kein Freiwilliger da ist, so wie es halt auch sein soll.
Und so soll es auch sein, genau. Ja. Und so ist es ja nachhaltig, wenn es auch ohne uns funktioniert. Und ich glaube, bei mir ist es genauso. Es war schon sinnvoll in dem Sinne, dass ich Dinge gemacht habe, die auch schon gebraucht wurden und damit halt unterstützt habe. Aber auch wenn ich nicht da gewesen wäre, wären die halt auch gelaufen, so wie bei euch auch. Und ich glaube, das ist wirklich was Gutes eigentlich. Also wir sind zu einer guten Antwort gekommen. Alles einstimmig, das ist doch super. Also Unterstützung war es, aber nicht absolut, ja, notwendig, ne?
Dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr gerne mehr von uns und unseren Projekten und unserer Erfahrung hören wollt, dann schaltet nächste Woche Dienstag wieder ein. Dann gibt es nochmal mehr von uns.
Tschüss.
Ciao. Winke, winke.
Tschüss.
In 2 Wochen geht es rund um das Thema Kulturschock, wie das Ankommen einer fremden Kultur gelingt und warum das Zurückkommen nach Deutschland sogar noch krasser ist, erfahrt ihr, wenn ihr wieder reinhört.
Also ich fand Zurückkommen ganz schlimm irgendwie. Ich war halt voll da gerade angekommen und habe es richtig genossen. Es hat sich so angefühlt, wie wenn man so das Zuhause verlässt, um nach Hause zu gehen. Es war irgendwie super komisch.
Es ist in Bolivien vollkommen okay, im Bus laut seine TikToks anzugucken und seine Videos da zu schauen. In Deutschland, also da würde man ja Todesblicke kriegen.
Allgemein, wenn man wieder zurückkommt und dann so sieht, wie wir Deutsche eigentlich so sind, kann man sagen, dass man gewisse Klischees, die vielleicht Menschen in anderen Ländern von uns haben, schon ein bisschen bestätigt sieht.
Also ich wurde auch als weise Person dann auch immer mal wieder gefragt, welche Seife ich benutze.
Die Weltwärts-WG. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziechel. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global Fabian Herbart und Carina Heinz.